Hallo Selin, schön dich zu sehen.
Hallo Christoph.
Ja, bevor wir anfangen, bereits in dieser Ausgabe Nummer 34 von Treibhaus, dem Klimapodcast, erstmal den herzlichen Dank an alle, die unsere Arbeit mit einer kleinen oder größeren Spende unterstützen.
Ganz einfach, indem Sie auf unsere Webseite gehen, dort den Button Unterstützen anklicken.
Einfach zur Erinnerung, wir können diesen Podcast nicht produzieren ohne die Unterstützung von euch.
Ja, und danke an dieser Stelle auch der Felsenberg Stiftung, die uns für diese Ausgabe unterstützt.
Ja, Selin, ich freue mich, dass wir wieder loslegen können nach der Sommerpause hier mit unserem Podcast. Es war ja ein Sommer, ich weiß gar nicht, ob ich richtig gezählt habe, mit 4 Hitzewellen. Ist das richtig? Irgendwie so? Was in der Richtung?
Etwas in die Richtung, und es ist noch nicht vorbei. Wir sind tatsächlich in der Klimaerhitzung angekommen. Und vielen Menschen macht das Angst, auch mir.
Ja, ich kann sagen, es macht auch mir Angst. Ich habe einen ausgetrockneten Garten vorgefunden, als ich von meinem Urlaub zurückkam. Ich sehe die ausgetrockneten sterbenden Bäume vor meinem Fenster. Und ich habe in meinen Ferien unglaublich viele brennende Wälder gesehen. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe so eine Ahnung bekommen, was das heißt, wenn das Klima kippt und wenn das, was wir als Selbstverständlichkeit eigentlich all die Jahre und unser ganzes Leben angenommen haben, plötzlich nicht mehr vorhanden ist.
Ja, ich denke, so ging es vielen diesen Sommer. Viele haben sich radikalisiert im Sommer. Die Bewegung Runaway Switzerland hat sich an vielen Orten in der Schweiz auf den Asphalt gesetzt, sich angeklebt, hat mit Verkehrsblockaden gefordert, dass endlich etwas getan wird für die energetische Sanierung von Häusern.
Was eigentlich eine Minimalforderung ist und eigentlich ganz selbstverständlich. Ja, und auch in anderen Ländern, in Großbritannien, in Deutschland und vielerorts an vielen anderen Orten haben viele Gruppen mit Formen des sozialen Ungehorsams auf die Klimakrise reagiert. Und überhaupt weltweit, kann man sagen, gab es Proteste auch in Ländern, von denen wir nicht einmal wussten, dass es dort eine Klimabewegung gibt.
Ja, und gleichzeitig gibt es Menschen, die andere Pläne haben.
6, 5, 4, Command Engine Start, 2, 1.
Ich meine hier Menschen wie Jeff Bezos, wie Elon Musk und andere.
Ja, und von diesen Menschen reden wir in dieser Ausgabe, von Menschen wie Jeff Bezos und Elon Musk. Und wir sprechen über ihre Pläne, die, glaube ich, auch ein Licht werfen auf eine Debatte rund ums Klima. Treibhaus, der Klimapodcast
mit Selin Elber
und Christoph Kell.
Ja, in den letzten Monaten wurde ein Thema sehr intensiv diskutiert und in verschiedenen Medien, zum Beispiel in diesem Video, das von der Deutschen Welle produziert wurde.
Welcome to the filthy lives of the ultra-rich. This is a world of helicopters, jets, mansions, and rockets. Cutting these people's emissions is the easiest win for the climate. It comes at zero cost to anyone except them, and, well, they can.
Wie groß die Treibhausgasemissionen der sehr Reichen sind.
Dazu ein Beispiel. Beim russischen Oligarchen Roman Abramowitsch fallen pro Jahr 31.000 Tonnen CO2 an. 31.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Und nicht weniger dürfte es bei Männern wie Jeff Bezos oder Richard Branson sein.
This is Beatrice Barros, a researcher who worked out the carbon footprints of 20 billionaires in 2018.
We had to work with what we had. We had to work with billionaires who whose lifestyle is glamorized, who often appear in the media, who show off their yachts, their private jets.
Einen Milliardär zu essen tut mehr für den Schutz des Klimas, als wenn du dein Leben lang vegan isst oder nie Auto fährst. Das postete ein Mitglied von Extinction Rebellion kürzlich. Der Post wurde mehr als 40.000 Mal geliked, berichtet der Guardian.
Mehr und mehr, schrieb der Autor Damien Gailey im Guardian, mehr und mehr werde breiten Kreisen bewusst, dass das Problem der Klimakrise nicht gelöst werden kann, ohne die soziale Ungleichheit anzugehen. und vor allem das Problem anzugehen, das Problem der riesigen Emissionen der sehr reichen Menschen.
Ja, und ausgelöst wurde die Diskussion auch wegen eines Flugs, den die amerikanische Schauspielerin und Unternehmerin Kylie Jenner unternahm. Einen Flug von gerade mal 17 Minuten, bei dem sie über eine Tonne CO2 emittierte. Einen Viertel von dem, was eine Bewohnerin der Schweiz im Durchschnitt pro Jahr emittiert.
Aber nicht nur darum geht es. Es geht auch darum, dass die sehr, sehr Reichen weit davon entfernt sind, ihren Lebensstil überhaupt ändern zu wollen. Ganz im Gegenteil, einige von ihnen setzen noch einen drauf und wollen eigentlich noch viel mehr, als sie bis heute bereits haben.
6, 5, 4, Command Engine Start. 2, 1.
Jeff Bezos, Richard Branson, Elon Musk, diese drei Männer, der Gründer von Amazon, der Gründer von Virgin und der Gründer von Tesla und SpaceX, sie alle haben Großes vor im Weltraum, sagen wir es so. Sie bereiten ihren Weggang von der Erde vor.
Etwas polemisch gesagt können wir es so formulieren. Oder vielleicht etwas differenzierter, so wie es in einem Beitrag der Produktionsfirma Astrum gesagt wurde.
Elon Musk has always made it clear that he intends to one day see a colony on Mars. And in 2001, his company conceptualized greenhouses that might grow plants there.
Es geht nämlich darum, den Weltraum zu kolonisieren. Und diesen Weltraum zu kolonisieren für den Fall, aber natürlich wird das nicht so deutlich formuliert, für den Fall, dass es auf dieser Erde wirklich zu heiß wird.
Any company with the large-scale capability to transport heavyweights between Earth and Mars would stand to make a lot of money. In 2001, Musk attempted to buy rockets that might start the process of getting supplies.
Und dazu passt, dass sich insbesondere Jeff Bezos verpflichtet hat.
Today, I'm pleased to announce a $2 billion pledge allocated directly to restoring nature and transforming food systems.
Nach dem Verkauf von Amazon nur noch zwei Interessen nachzugehen. Mit seiner Stiftung unterstützt er, und das ist das eine, mit Milliarden Aufforstungsprogramme und andere Maßnahmen zum Schutz des Klimas, und das andere ist eben der Flug ins Weltall.
Beides hängt natürlich insofern zusammen, dass man sagen kann, scheitert das eine, nämlich das mit dem Klima zu retten, bleibt ihm das andere, nämlich in den Weltraum zu entfliehen.
Was verbirgt sich hinter diesen Weltraumfantasien? Von welcher Ideologie werden sie genährt? Was beflügelt die Männer Bezos und Branson und Musk?
Dazu hat unser Kollege Johann Otten mit Adrian Daub gesprochen. Adrian Daub ist Germanist und Literaturwissenschaftler. Er hat sich in seiner Forschung nicht nur mit der Musik des 19. Jahrhunderts beschäftigt, sondern vor allem auch mit der Ideologie und der Denkweise im Silicon Valley. Damit ist er bestens vertraut, denn er forscht in Stanford, der Universität der Start-up-Gründer, und er hat zu diesem Thema auch mehrfach publiziert. Johann hat Adrian Daub zuerst gefragt, wie es denn steht in Sachen Problembewusstsein für die Klimakrise im Silicon Valley ganz allgemein.
Silicon Valley, also als Passprototo gesprochen, es gibt natürlich viele Unternehmen hier in der Bay Area, die sehr wichtige Vorreiterrollen im Kampf gegen den Klimawandel und auch in der Forschung des Klimawandels geleistet haben. Und selbst die großen Unternehmen geben sich immer gerne ziemlich grün. Nun muss man sagen, die Milliardärsklasse, die nochmal anders ist als die Unternehmen selber, ne, die ja häufig, Aktiengesellschaften sind und deswegen auch auf ihre Aktionäre hören müssen, die Milliardärsklasse kommt damit irgendwie ganz, ganz schlecht klar. Und ist ständig dabei irgendwie und scheint auch an diesem Problem ziemlich eklatant zu scheitern. Ne? Es gibt ja diesen berühmten Solutionismus im Silicon Valley, die wollen immer irgendein Problem identifizieren und es dann schnellstmöglich lösen. Und diese Ideologie ist in den letzten 3 bis 5 Jahren wirklich spektakulär und krachend an ihre Grenzen gelangt. Nicht? Also für mich war so der Schlüsselmoment, das dürfte so im September, Oktober 2020 gewesen sein, der berühmte Tag, an dem dass der Rauch der Feuer im Central Valley, der sich über die Stadt gelegt hatte, wie so ein Deckel. Wir wachten alle auf zu einer fast orangefarbenen Himmel, und das blieb den ganzen Tag so. Und gleichzeitig durften wir natürlich nicht raus, weil Pandemie war, nicht? Und wenn man hier gelebt hat und sich die angehört hat, wie vollmundig diese Milliardäre, allen voran natürlich Elon Musk, irgendwie immer tönten, das und das können wir jetzt lösen, das und das löst jetzt das, und dann Carbon Capture hier und was weiß ich, ne? Und die Corona-Apps werden es bringen. Man merkt eben, diese Menschen kommen mit dieser neuen Realität nicht klar, und es ist gar nicht ganz sicher, dass sie je ernsthaft angetreten sind, diese Probleme wirklich zu lösen. Ne? Das Einzige, was sie nicht wollen, da kommen wir zur kalifornischen Ideologie zurück, ist, dass der Staat es löst. Ne? Weil wenn der Staat es lösen würde, dann würde es ihren Radikalliberalismus sozusagen im Augen der großen Öffentlichkeit, der breiten Öffentlichkeit, die sie eh nicht sehr schätzen, sozusagen nochmal invalidieren. Das würde sagen, die haben halt Unrecht gehabt. Der Staat hat eine Rolle zu spielen. Nicht? Und deswegen sind die erpicht darauf, dass diese Lösungen eben nur von privater Seite kommen dürfen und sollen, dass alles, was der Staat macht, eo ipso im Grunde genommen schon falsch ist.
Erstmal können wir sozusagen vielleicht nochmal definieren, kalifornische Ideologie haben Sie ja gerade aufgemacht, ist sozusagen eben nicht, also eigentlich sozusagen jetzt das, was wir eher bei Elon Musk verorten würden, der mittlerweile in Texas ist und gar nicht mehr vielleicht in Kalifornien ist. Aber wenn wir über die reden, dann ist ja irgendwie ein ganz deutliches oder prägnantes Beispiel eben die Flucht nach vorne oder die Flucht in den Weltraum, eben den Planeten zu verlassen und so auf die Klimakrise zu antworten. Können Sie beschreiben, warum das überhaupt verfängt, oder warum ist das überhaupt ein Gedanke, der Menschen einleuchtend erscheint, oder warum kann überhaupt jemand mit so einer Position sagen oder das überhaupt als gute Idee verkaufen?
Ich glaube, deswegen haben die auch Kalifornien verlassen, weil es eben nicht verfängt, weil die Menschen gesagt haben, weil, ich sag mal so, während die vom Ende des Staates faseln und der Rest der Welt sozusagen hinhört und sagt, aha, in Kalifornien machen die das jetzt so, expandiert der Staat Kalifornien, nicht? Also wir setzen auf staatliche Lösungen hier. Wir sind ein äußerst genau regulierter Staat, und es wird mehr eher denn weniger, nicht? Also, und gerade im Zuge der Klimakrise setzen wir auf mehr Staatlichkeit und ehrlich gesagt fahren wir damit auch ziemlich gut, meiner Meinung nach, wenn ich das so sagen darf. Warum das bei gewissen Milliardären verfängt? Weil es ihnen erstens ihre eigene Wichtigkeit auf sie zurückreflektiert, ne? Das heißt, sie sind die Weltretter, sie sind die Lösung. Ist wahrscheinlich auch zum gewissen Grad eine kognitive Dissonanz abbaut, nicht? Also es muss schwierig sein. Also ich käme damit klar, muss ich sagen, weil es natürlich auch schön ist. Aber Milliardär sein in einer Welt, die so offensichtlich vor die Hunde geht, muss ja nochmal extra kognitive Dissonanz verursachen. Und die baut man eben ab, indem man sagt, ich bin ja eh Teil der Lösung. Wenn der Staat nicht so blöd im Weg stehen würde, dann wäre das ja alles schon gelöst. Und das Dritte, das ist das wirklich Fiese, und das ist der Teil der kalifornischen Ideologie, der, sag ich mal, erst in den letzten paar Jahren sich wirklich, dieser Tech-Ideologie, der sich erst in den letzten paar Jahren richtig gezeigt hat, ist das eben gerade bei so Leuten wie Peter Thiel, aber auch bei Elon Musk, ist im Grunde genommen nicht mehr die Freiheit, die meinen, ist nicht mehr mit der Demokratie 100% kompatibel.
Welche Freiheit meinen die?
Und zwischen ihre Freiheit, die meinen die Freiheit für, ne, für die sie verdienen sozusagen. Also es sind im Grunde genommen Positionen, die nicht mehr wirklich demokratisch sind. Und genauso würde ja eine Expansion zum Mars à la Elon Musk auch aussehen. Es wäre privat, er und Menschen um ihn herum würden entscheiden, wer da hingeht, und der Rest von uns darf hier versauern, ne? Auf einem sterbenden Planeten, dem er ja noch einheizt. Es gibt ja irgendwie Zahlen, wie viel Prozent zum Klimawandel die Milliardäre mit ihren blöden Raumfähren sozusagen zu beitragen. Also sie sind ja aktiv daran beteiligt, die Situation zu verschlimmern. Es wird halt ein absolut anti-egalitäres Menschenbild auch hier bedient unter dem Stichwort Long-Termism, nicht? Also es geht darum, dass die Spezies Mensch überlebt. Das meint Elon Musk immer, wenn er sagt, wir müssen eine multiplanetare Spezies sein. Er meint damit, im Grunde genommen ist unsere Pflicht, was jetzt Sustainability, was unser Erbe angeht, nicht, dass der Planet für andere Menschen bewohnbar wird. Das würde ich als nett bezeichnen, aber nicht als essentiell. Das Essentielle ist, dass die Menschheit, dass menschliches Bewusstsein irgendwo im Universum überlebt. Das hat den Vorteil, dass es im Grunde genommen nicht sagt, wie viele Menschen da jetzt überleben müssen. Insofern ist das eine wirklich gefährliche und eine inhumane Ideologie eigentlich. Es läuft darauf hinaus, dass die Menschheit sozusagen auf ihre reine Existenz reduziert wird und umgekehrt die meisten Menschen ihnen ziemlich wurscht sind.
Lassen Sie uns vielleicht den Begriff Long-Termism nochmal erklären. Ich erinnere mich an einen Text von Phil Torres, der darüber schreibt und sagt, dass sozusagen bei Elon Musk ist ja ein Vorbild Werner von Braun, der Erfinder sozusagen der M2-Rakete und jemand, der ja für sozusagen die Raketenwissenschaft wahrscheinlich schon wichtige Dienste geleistet hat, aber gleichzeitig bei dessen Erfindung, glaube ich, 20.000 Menschen gestorben sind. Also ein Schaden, für den eigentlich... Also den ich mir nicht als Vorbild nehmen könnte. Und ich kann eigentlich nie jemanden zitieren, für dessen Erfindung so viel draufgegangen ist. Und trotzdem wird so jemand zitiert. Können Sie vielleicht irgendwie einmal erklären, aus was für einer Denkpraxis oder aus welchem Denken diese Selbstverständlichkeit kommt, so viel Raum am Ende zu nehmen für sich und für das eigene?
Naja, er macht es ja in seinem eigenen Kopf nicht für sich. Er macht es für die Menschheit. Ich denke, für mich ist da immer sehr, sehr hilfreich, die Vision, die Elon Musk eindeutig von dem Weltraum hat, zu kontrastieren mit der Vision, sagen wir mal, die 60er Jahre hatten, also so eine Serie wie Star Trek. Was hat Star Trek eigentlich gesagt in den 60er Jahren? Es hat gesagt, wenn die Menschheit mal so technologisch fortgeschritten ist, dass sie in den Weltraum kann, dann löst sie so auch ihre eigenen Probleme. Wir werden am Weltraum genesen. Die werden bessere Menschen. Der Rassismus geht weg, der Sexismus geht weg, die Ungerechtigkeit geht weg, das Geld geht weg. Also kommt nie zur Sprache, aber die haben auch kein Geld, scheint's. Sie scheinen auch keinen Hunger mehr zu leiden und so weiter und so weiter. Nicht? Also Gene Roddenberry scheint gesagt zu haben, wir wollen zeigen, dass sich diese Probleme lösen lassen, eben mit technologischem Fortschritt und fortschrittlichem Denken. Das alles fällt bei Elon Musk unter den Tisch. Wir können genauso rassistisch, sexistisch, ungerecht und so weiter sein. Solange wir im Weltraum sind, ist alles in Ordnung. Nicht?
Was ist in der Zwischenzeit passiert, dass sich dieses Denken und diese Utopie eigentlich so in Wohlgefallen aufgelöst hat?
Es ist ganz eindeutig der Einfluss von Ayn Rand. Nicht? Also dass sozusagen ein aufgeklärter Egoismus eben sehr, sehr wichtig ist. Andererseits aber ist es eben, sag ich mal, die haben einfach nochmal stärker rausgezoomt. Also der hat wahrscheinlich sicher auch Star Trek geschaut, aber der hat wahrscheinlich weniger auf Star Trek geschaut, sondern eher auf sowas wie Isaac Asimovs Foundation, das ja jetzt gerade auch als Fernsehserie erschienen ist, nicht? Wo es darum geht, das galaktische Imperium kollabiert, es drohen 1000 Jahre Bürgerkrieg und Billionen Menschen werden sterben. Aber diese kleine Gruppe von Wissenschaftlern, die hat das vorhergesagt und die kann jetzt so ein bisschen wie die irischen Mönche im 8. oder 9. Jahrhundert oder 7., 8. Jahrhundert, kann die sozusagen die Zivilisation behalten und aufbewahren, damit es nicht so lang dauert. Ja? Das heißt, damit werden Billionen Tote einfach mal so billig in Kauf genommen. Und das ist so das Denken, das ihn, glaube ich, beeinflusst hat. Es ist wirklich ein Maximalzoom. Was natürlich bei vielen dieser Tech-Milliardäre auch damit, sag ich mal, konform geht, dass die nicht so wahnsinnig viele Menschen kennen. Das sind im Grunde genommen doch halt, sorry, es sind Nerds, nicht? Es sind nicht die sozial aufgeschlossensten Menschen. Die kennen vor allem Menschen wie sich. Die haben nicht unglaublich viel Neugier, was andere Menschen angeht. Die haben unglaublich viel Neugier, was Technologie angeht und so weiter. Das ist sehr pauschal gesprochen. Ich will jetzt nicht einzelnen CEOs zu nahe treten, aber bei Elon Musk ist es doch sehr auffällig. Sein Grunderlebnis ist, dass er es besser weiß als die Tradition, als das Gros der Menschen, als der Staat, als Autoritätsperson. Und das hat er jetzt sozusagen verabsolutiert. Mhm. Ja. Das heißt, alles, was die anderen vorschlagen, ist erstmal illegitim. Ja. Schönes Beispiel dafür ist dieser Hyperloop, ne, der auch stark in den Medien ein Echo verursacht hat. Ob es den je geben wird, ist so eine Frage, ob er funktionieren wird. Aber interessant ist, alles geschenkt, weiß man nicht. Musk hat ihn im Grunde genommen nur lanciert, um zwischenzufunken, weil der Staat Kalifornien eben mehr Geld investieren wollte in sein herkömmliches Eisenbahnsystem. Es ist nur ein Versuch, da irgendwie die Legitimität Und die Dignität, sag ich mal, einer kollektiven Anstrengung, sei es von Seiten des Staates oder einfach der Zivilgesellschaft, die sagt, wir wollen aber gerne einen Zug haben, fänden wir gut, nicht, zu delegitimieren.
Das Spannende ist ja eigentlich immer, wir reden ja auch darüber, weil das ist ja kein Nerd-Thema geblieben oder so, oder keine Fiktion von irgendwem in einem Keller, wo sich drei Leute beim Bier treffen, Poker spielen oder was auch immer, sondern das ist in den Schlagzeilen jeden Tag. Oder da ist jemand, dessen Firma sozusagen auch mit der offiziellen Raketenwissenschaft zusammenarbeitet und SpaceX sozusagen auch irgendwie dann ja wiederum staatliche Verbindungen hat und so weiter. Wie kann das sein, dass diese Position so mächtig geworden ist, wäre die eine Frage. Und wie begegnet man ihr?
Ja, genau. Also ich habe zwei Antworten drauf. Eine ist, ist eine existenzielle. Ich glaube, dass selbst die Menschen, die, sag ich mal, auf der Rechten, die behaupten, keine Angst vom Klimawandel zu haben, mittlerweile halt doch eindeutig lügen und sich selbst belügen. Ich glaube, die Menschheit verspürt eine wachsende Verzweiflung. Und da ist natürlich jemand, der sagt, ich habe eine Lösung, die erfordert nichts von euch, die verlangt euch nichts ab. Es geht um technologischen Fortschritt. Ist unglaublich mächtig. Wir gucken seit 20 Jahren ständig auf Silicon Valley für irgendwelche geilen neuen Innovationen, die unser Leben verändern. Deswegen nimmt man es denen vielleicht nochmal eher ab, als wenn ExxonMobil sagt so, ja, wir haben da was, keine Sorge, kommt 2055, wird super. Fahr mal weiter Autos, kein Problem. Denen nehmen wir das nicht ab, weil die lügen uns seit Jahrzehnten. Aber gut, einem Elon Musk oder sogar einem Tim Cook oder sowas nimmt man es vielleicht eher ab. Die zweite Antwort ist eben, das würde ich sagen, ist, dass wir es ihnen abnehmen, weil wir im Grunde genommen ihre Form der Zukunftsgläubigkeit sehr stark übernommen haben. Ich sitze im Herz Silicon Valleys und hier kommen ständig so Pilgerschaften aus dem alten Europa und wissen wollen, wie man das jetzt gestaltet. Und einerseits, na klar, man kann eine gewisse Form des Kapitalismus hier sehr gut beobachten, sehr gut lernen. Aber die kommen eindeutig mit der Vorstellung, ich sehe jetzt die Zukunft. Ich sehe jetzt, wie es wirklich sein sollte. Und wir müssen uns darauf sozusagen hin verbiegen. Ich halte das für absolut falsch, muss ich dazu sagen. Ich glaube, man kann von Silicon Valley einiges lernen, aber wenn man hierher kommt, merkt man eher, dass hier einige lokale Gegebenheiten existieren, die man so in Europa nicht reproduzieren kann, die man zweitens in Europa so auch nicht wollte. Aber wir haben sozusagen unsere Zukunftsvorstellungen outgesourced an diese Unternehmen. Mhm. Die dürfen uns sagen, wo es hingeht. Und dabei wissen die Europäer ja eigentlich besser als viele andere, wo die Reise hingehen muss. Man wird sich ein Stück weit bescheiden müssen. Man wird Wachstumsideen zum Teil hinterfragen müssen und so weiter. Wenn Kalifornien sich diesen Fragen widmet, was der Staat sehr wohl macht, was die Menschen hier sehr wohl tun, nur eben die Unternehmen nicht immer, dann guckt man häufig auch auf Europa. Wenn San Francisco über Fahrradkultur nachdenkt, dann ist Kopenhagen, dann sind Amsterdam die Vorbilder, nicht? Das heißt, der Blick geht auch häufig gerne zurück. Nur eben glaube ich, dass in Europa gewisse politische Kräfte das so nicht wollen, weil eben damit einher ginge eine Art Umbesinnung auf eine Zukunft, die eben jenseits von Expansion, jenseits von die Technologie löst alles und so weiter funktionieren müsste und die im Grunde genommen den Menschen anders jetzt mal als hier kommt ein neues iPhone, das ist jetzt klimaneutral oder sowas, auch den Menschen was abverlangt.
Und können Sie erklären, oder wie ist es dazu gekommen, aber dass diese Gläubigkeit oder dass dieser Blick immer nach Kalifornien kommt? Also wieso passiert es, dass in Brandenburg die Lokalpolitiker sich wünschen, dass ein Elon Musk dort eine riesige Batteriefabrik baut oder dass in der Schweiz das beliebteste Auto Tesla ist und so weiter? Also wie ist es passiert, dass das aber so ein attraktives Versprechen ist? Und wie begegnet man dem schlussendlich?
Ja, einerseits musste es so sein. Viele dieser Unternehmen, inklusive Tesla, haben ja lange Zeit nur rote Zahlen geschrieben. Das heißt, die wurden von Investoren durchgefüttert. Ein Unternehmen wie Uber zum Beispiel schreibt immer noch rote Zahlen, nicht? Obwohl es angeblich der absolut marktdominante Goliath ist, nicht? Da hilft ja nur, dass man die unausweichliche Zukunft ist. Das ist also ein Sales Pitch. Die machen sich unabdingbar, weil es sonst eben kein Geld mehr gäbe. Das Problem ist, ehrlich gesagt, dass man in Europa auf sowas reinfällt und denkt, es ist eine neutrale Darstellung der Zukunft. Nein, das ist ein Sales Pitch. Aber die Strahlkraft hat eindeutig natürlich auch was damit zu tun, dass es für gewisse Menschen politisch wichtig war. Mhm. Nicht? Also ich merke es immer an den Fragen aus Europa, gerade, sag ich mal, von rechtsliberalen, liberalen Kräften, nicht? Also die immer sagen, ja, und ist das nicht toll, dass der Staat sich da so rausgehalten hat? Ja, der Staat hat alles hier durchgepäppelt. Ohne Staatsgeld gäbe es hier gar nichts. Das Department of Defense hat überhaupt, Silicon Valley überhaupt erst angefangen, nicht? Aber genau, diese Idee, dass man, aha, wir kommen ohne den Staat aus, ist, glaube ich, in Europa, sagen wir, vielleicht auch gerade in der Schweiz, in gewissen Redaktionen, in gewissen Parteien, nicht? Also entspricht es einer gewissen freisinnigen Grundeinstellung, nicht? Insofern ist das gar nicht überraschend, dass die sich sozusagen ziemlich begeistern können dafür, nicht? Also es ist kein Zufall, dass der Springer-Konzern in Deutschland vor allem irgendwie diese Pilgerschaften nach Silicon Valley macht und hier irgendwie sich mit den Startups beschäftigt. Andererseits glaube ich, dass diese Strahlkraft natürlich auch zum Teil wieder nachlässt, nicht? Also diese Unternehmen verlieren derzeit massiv an Wert. Der Krypto-Boom, der sozusagen der letzte große Boom dieser Tech-Welle war, hat vor allem außerhalb der Bay Area stattgefunden. Also ich glaube fast, es kann sein, dass sich dieser Blick mittlerweile wieder wegbewegt. Mhm.
Das ist sozusagen im Bogen, wir jetzt nochmal zurück, wenn man jetzt wieder zum Space Colonialism geht, eigentlich guckt, welches Denken dahinter steht oder wie sie sozusagen vielleicht verorten würden, was für eine, auf welchen historischen Basen sozusagen die Vorstellung von der Kolonisierung des Weltraums eigentlich aufbauen und ob sich nicht genau da eigentlich auch sozusagen koloniale Strukturen reproduzieren oder inwiefern das ein haltbares Argument ist, das zu behaupten.
Ich glaube, Elon Musks Vorstellung von der Weltraumeroberung zehrt von einer kolonialen Imagination, allerdings nicht von einer jetzt im Sinne, wie man sich die frühen Vereinigten Staaten vorstellen kann. Also wir kommen jetzt, das gehört jetzt alles uns. Ich glaube, und da möchte ich jetzt ihm nicht zu nahe treten, aber ich glaube, das ist eine sehr, was man Settler-Colonial-Attitüde nennt. Also er sitzt sozusagen in seinem Kral und um ihn herum sind die anderen. Gut, er ist Südafrikaner, nicht? Also er ist weißer Südafrikaner. Das ist die Vorstellung, nicht? Also wir müssen diese Festungen schaffen und draußen sind die anderen. Dass da Race und Klasse sehr, sehr wichtig sind, das liegt auf der Hand. Nicht? Peter Thiels berühmte Idee des Seasteading, diese schwimmenden Städte in internationalen Gewässern gehen in eine ganz ähnliche Richtung. Das sind koloniale Gesten. Nicht in diesem Sinne, den wir uns manchmal vorstellen, ist irgendwie die Dominanz des Raums, sondern der Abkapselung, nicht? Der Abkapselung von denen man abhängt.
Es gibt ja sozusagen den Begriff des Space Colonialism, der ja irgendwie relativ unverblümt genutzt wird und der auch sogar positiv konnotiert wird in manchen Kontexten. Ist das, also wie würden Sie das beschreiben oder ist das überhaupt eine Möglichkeit, so darüber zu sprechen? Oder kann man eigentlich eben diesen ganzen Gedankenkontext gar nicht nutzen, gar nicht referenzieren, ohne eigentlich auf eine wirklich menschenverachtende Ideologie zu verweisen?
Ja, das ist eine gute Frage. Und ich muss sagen, da, um nochmal kurz auf unser Star Trek-Beispiel von vorhin zurückzugehen, das ist natürlich was selbst eine so progressive und auch gerade was Fragen wie Race anging, wirklich unglaublich fortschrittliche Sendung wie Star Trek auch nicht lösen konnte. Nicht? Wagon Track to the Stars, so hatte sich Gene Roddenberry das überlegt. Das war, er hat das aus einer kolonialen Imagination auch entwickelt. Mhm. Nicht? Und die Frage ist das führt, glaube ich, eine breitere Frage, ob die Menschheit wirklich fähig ist, über Raum nachzudenken, ohne über Eroberung nachzudenken. Mhm. Nicht? Die Frage im Grunde genommen ist, welche Art politischen Systems projiziert ihre Macht in den Weltraum? Nicht? Sie und ich würden vielleicht sagen, wir wollen das in der Demokratie, oder Gene Roddenberry würde sagen, eine Demokratie macht das. Ein Elon Musk, Peter Thiel würde sagen, das soll ein Feudalismus sein, ein Neo-Feudalismus im Grunde genommen. Darauf läuft das hinaus bei denen. Die Frage, ob man vielleicht das überhaupt nicht machen sollte, oder ob es eine Möglichkeit gibt, sich damit zu beschäftigen, ohne, sag ich mal, in ein Conquest Imaginary, also ohne irgendwie von Eroberung zu reden, ist eine gute Frage. Also mir wäre nicht bekannt, dass es da sehr viele, ernsthafte Gegenentwürfe zu gibt. Müsste man sich mal überlegen. Aber das, muss man sagen, ist kein Silicon Valley-Problem. Das ist ein Menschheitsproblem.
Kann man vielleicht eigentlich sagen, dass das Verfangende oder das, was verfängt an dieser Vorstellung von Space Colonialism oder von den Erzählungen über tolle Raketen von Elon Musk oder so, eigentlich wirklich der fiktive Gehalt ist. Also die sozusagen der Aspekt, sich immer wieder noch zumindest an die Fantasie zu erinnern und zu sagen, es könnte doch so sein. Und das sozusagen ja. Das Element ist, was aber natürlich eben negiert, dass es eine Form der Lösung nur für wenige ist.
Es handelt sich um einen Mythos. Nicht, also es gibt den Tweet von Elon Musk, Space represents hope for a lot of people. Nicht? Der Witz ist eben, die Hoffnung ist aber eben nicht für diese Menschen da, sondern es repräsentiert die Hoffnung für diese Menschen. Nicht? Also das bedeutet ja nicht, dass die meisten Menschen, die darauf hoffen, dann irgendwann mal ins Weltall können. Das wissen wir alle. Nicht? Also es ist ziemlich klar, was man auch akzeptieren muss, wenn man wirklich in solchen Unternehmungen Hoffnung erblicken möchte. Das transportiert ganz andere Mythen, und zwar sehr, sehr regressive. Nicht? An den großen Mythen, nicht, muss die Menschheit an sich teilhaben können. Ne? Da müssen wir alle Platz finden können. Und es ist auffällig, dass Silicon Valley uns im Grunde genommen, und das geht von SpaceX und Mars-Kolonien bis hin, wie Sie sagen, zu Tesla. Nicht? Das sind keine Lösungen, die uns alle mitmeinen. Das sind Lösungen, die manche Menschen mitmeinen. Und wie gesagt, ich verteidige das ein Stück weit, insofern, dass ich sage, nicht? Die Menschen produzieren ja nicht gleich viel CO2. Das heißt, ein Amerikaner, der aufhört, CO2 zu produzieren, ist viel mehr wert als ein Nigerianer, der kein CO2 mehr produziert. Und der darf das ja vielleicht auch noch ein paar Jahre. Nicht? Er macht das ja noch nicht so lange. Oder nicht in dem Maße. Nicht? Insofern ist es wirklich besser, wenn der Westen da eine Vorreiterrolle übernimmt. Aber im Grunde genommen sind doch technologische Visionen wirklich welche, die für die Menschheit als solche eine Lösung darstellen und nicht nur für eine immer verschwindende, kleiner werdende. Nicht? Und da ist eben das Gefährliche, dass die Mythen von Silicon Valley immer auf Exzeptionalismus schielen, was sie auch müssen. Wenn ich ihnen für $1,000 ein Telefon verkaufen möchte, dann muss ich ihnen ja sagen, sie sind exzeptionell. Sie sind nicht wie die anderen. Nicht? Das macht es aber als Lösung für eine globale und eine menschheitsübergreifende Katastrophe absolut ungeeignet. Es macht keinen Sinn, wenn ich was Geiles entwerfe, was irgendwie 20 Leute in der Welt benutzen können, als Lösung für alle Menschen. Und das wirklich Frustrierende daran ist natürlich, dass wir Mechanismen haben, jetzt keine technologischen Mechanismen, sondern soziale Mechanismen haben, die sich tatsächlich skalieren lassen, wo man wirklich sagen kann, das ist vielleicht nicht für jeden Menschen da, aber für eine wirklich große Zahl der Menschen. Nicht? Nicht? Kanalisation, Bürokratie und so weiter, das ist alles sehr, sehr langweilig. Am Schluss steht irgendwie ein Klo auf dem Acker. Ist nicht super sexy. Ne? Aber das muss es auch nicht sein, weil es eben sagen kann, ja, ich kann skalieren, ich bin für alle Menschen prinzipiell offen. Und der Mensch kann natürlich sagen, ich will das nicht. Aber ich bin nicht exklusiv und ich lebe zumindest nicht davon. Ich beziehe meinen Raison d'être nicht nur daher, dass ich exklusiv bin, dass nicht jeder mich benutzen kann. Und das ist ja bei einem Model X genauso, ja, wie beim iPhone. Und das ist bei einem Zug halt nicht so. Wenn ich einen Zug baue, klar, da kann nicht jeder mitfahren, das kostet Geld. Aber im Grunde genommen, wenn man das Geld mitbringt, kann man auf diesen Zug steigen.
Ja, oder man kann günstigere Tickets fordern oder sagen, sie müssen unterstützt werden. Genau. Und dann ist es wieder, genau. Absolut. Na klar, es bietet eben mehrere Sitzplätze und nicht nur vier oder sowas. Ist vielleicht am Ende, aber dadurch, dass wir immer stärker ja konfrontiert sind mit sozusagen der Gewalt dieser Veränderung auf einem brennenden Planeten oder so, ist ja das Lesen von negativen Nachrichten immer anstrengender. Oder ist ja sozusagen die Konfrontation mit diesen roten Himmeln und den Staub und Rauchwolken ja wirklich ein immer bedrohlicher werdenderes Szenario. Und sozusagen Reportagen, Berichte und Podcasts, die sich eben mit den Problemen beschäftigen und den Problemen, die dann auch noch der neue Fix mit Lithium in Bolivien auslöst, ist ja wahnsinnig anstrengend. Und sozusagen selbst der letzte Strohhalm, mit dem ich mich klammere, der wird mir auch madig gemacht oder der knickt sofort wieder ein, wenn ich dann mir klar mache, dass das sozusagen auch keine wirkliche Lösung ist. Ist dann vielleicht auch dieses oder verfängt diese ganze Geschichte des sozusagen positiven Zukunftsbildes aus Kalifornien oder von einem Elon Musk oder so auch gerade deshalb, also weil es eben sozusagen eine positive Nachricht dem ganzen Dystopismus vielleicht entgegensetzt und Was bedeutet das am Ende eigentlich, wenn man darüber berichtet? Also sollte man sich sozusagen in Acht nehmen, sozusagen nicht allzu viel Negatives zu machen, weil es die Leute am Ende auch einfach überfordert und sozusagen den letzten Energieschub raubt? Was sind da die Antworten eines Literaturwissenschaftlers?
Also ich denke, wir brauchen einen Mythos. Wir brauchen Stories, um uns das selber plausibel zu machen und einfach um uns in den nächsten 20 Jahren Hoffnung zu machen. Nicht? Also das ist sicherlich, das wird immer wichtiger werden mit den Jahren. Andererseits denke ich aber, es ist schon nochmal anders, ob man sagt, das ist keine Lösung. Ne? Oder man sagt, diese Lösung ist noch nicht die endgültige. Ne? Also ich weiß noch, als ich zum ersten Mal irgendwie in Deutschland erwähnt habe, ja, ich fahre halt Elektroauto. Ich brauche ein Auto hier, ich habe Elektroauto. Ja, aber ihr Energiemix ist ja sicher auch nicht so grün. Naja, mittlerweile ist San Francisco 100%ig erneuerbar. Ich fahre nach Stanford, 100%ig erneuerbar. Das Auto, gut, es hat bei der Produktion sicherlich Umweltschäden verursacht, aber und mittlerweile wird ganz San Francisco dekarbonisiert und so weiter. Und man merkt einfach, gerade weil alles zusammenhängt, mache mir damit Hoffnung, dass ich sage, gerade wenn man nicht im Individuellen verfangen bleibt. Nicht? Es gibt den berühmten Adorno-Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das bedeutet aber eben auch, dass wenn wir den Gesamtkontext berichtigen, wenn wir sagen, das wird jetzt besser, nicht? Dass sich das dann auch sehr schnell potenziert. Nicht? Ich denke, auch da muss man einfach offen sein für Hoffnungsbotschaften, zu sagen, klar, derzeit ist das alles, ist es wie im Kaleidoskop, dass die Sachen alle genau falsch liegen. Nicht? Wir haben alles irgendwie falsch aufgebaut und schlechte Incentive Structures geschaffen und so weiter. Wenn wir die politisch ausräumen, klicken die ganz schnell wieder zusammen, weil die Industrie will Profite machen, ne, die Konsumenten sind faul und machen das, was vorgeschlagen wird und so weiter. Wenn das erstmal alles zusammenkommt, kann das natürlich unglaublich schnell funktionieren. Und ich denke immer drüber nach, ich bin ein Kind der 80er Jahre, ich bin mit dem Ozonloch aufgewachsen und es hieß immer, ja, das wird jetzt leider zur Zukunft gehören, da können wir nichts machen. Und ja, wenn die Industrie umstellen müsste, das wäre ja ganz schlimm und so weiter. Und dann haben sie umgestellt und das schließt sich langsam das Ozonloch. Ne? Also es geht. Nicht? Und wir dürfen uns nicht unsere eigene Ohnmacht hier verkaufen lassen. Ne? Und ich denke, eine Erzählung, die darauf hinausliefe, dass wir ohnmächtig sind, wäre die allerschlechteste. Mhm. Ne? Und ich denke da, also ein weiteres Beispiel, also wenn man in Amsterdam war, das ist eine meiner Lieblingsstädte weltweit, und wenn man mit älteren Niederländern spricht und sagt, unglaublich, wie das mit den Fahrrädern hier funktioniert, sagen die, ja, das ist auch nicht in einem Zug passiert. Das ist wirklich, alle 5 Jahre kam irgendwie nochmal eine Weichenstellung dazu. Und dann irgendwann hat sich das potenziert, dass man sagt, ich brauche doch kein Auto mehr. Das ist eigentlich viel mehr, it's more trouble than it's worth. Mhm. Ich mache irgendwie Carsharing oder sowas. Ne? Das geht. Nicht? Also diese Sachen potenzieren sich. Und ich denke schon, dass man diese Art historischen Bewusstsein, diese Art Erzählung braucht, damit diese ersten Schritte funktionieren, wo man merkt, ich habe jetzt 8 Sachen gemacht, die eigentlich mir unangenehm waren, aber es ist immer noch nichts passiert. Da muss man einfach sagen, ja, okay, aber ich weiß, wie diese Geschichte ausgeht oder sie ausgehen kann. Mhm. Ich weiß, wie es weitergehen kann. Ich weiß, dass ich in 10 Jahren zurückschauen kann und sagen kann, boah, das war der Quantensprung. Da ist alles anders geworden. Plötzlich. Ne? Es gab ja die Geschichte, glaube ich, von Portugal, dass plötzlich 100%ig erneuerbar war. Und das war keinem aufgefallen. Es war sehr sonnig, wurde sehr windig und plötzlich, oh, wir sind bei 100%. Das werden so die Momente sein, wo wir merken, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber bis dahin werden wir uns diese Geschichten noch erzählen müssen. Ne?
Das war das Gespräch von Johann Otten mit Adrian Daub, Professor für Literaturwissenschaft an der Universität Stanford, mitten im Silicon Valley. Celine, was ist dir geblieben?
Ja, geblieben ist mir, oder besonders beklemmend finde ich, dass, wie Daub sagt, dass es Musk und Co. darum geht, die Existenz der Menschheit zu sichern. Es geht vielmehr darum, die Existenz der Menschheit zu sichern, als Menschen zu retten. Es geht darum, die Menschheit irgendwie weiterleben zu lassen, ohne dass es wichtig wäre, dass die Menschen, die jetzt leben, ein Leben auch in Zukunft haben können, ohne dass es darum geht, dass der Planet Erde, auf dem wir jetzt leben, auch in Zukunft für Menschen bewohnbar ist und dass es dann mit schlussendlich auch völlig egal ist, wenn Tausende, wenn Hunderttausende, wenn Millionen von Menschen sterben.
Und darin verbirgt sich ja auch so etwas wie ein Arche Noah-Ideal, so etwas auch wie ein Elon Musk gewissermaßen als der Retter der Menschheit, der dann irgendwie mit einer Arche Noah in den Weltall ins Weltall hinausfliegt und die Menschheit so rettet. Ja.
Eine sehr selektive Arche Noah.
Eine sehr selektive Arche Noah, muss man sagen, genau. Ja, und das hat mich auch beklemmend, was ich auch sehr beklemmend fand in diesem Interview ist, dass Adrian Daub darauf hinweist, wie sehr eben diese Ideologie des Silicon Valleys bereits unsere Gedanken und unsere Vorstellungen kolonisiert hat, kann man sagen. Dieser Solutionismus, dass man das Gefühl hat, ja, es ist eben alles irgendwie lösbar. Wir sind alle tatsächlich in diesem Denken ein Stück weit verhaftet und haben, glaube ich, wie das Verständnis auch vergessen dafür, dass eben das Klima, die Natur und natürliche Prozesse sehr viel komplexer sind als jeder auch nur erdenkbare Algorithmus, der aus dem Silicon Valley rauskommt. Und dass wir dieser Komplexität vielleicht nicht mehr einfach durch irgendwelche Lösungen gerecht werden können. Ja, und das hat mich wirklich beeindruckt, wie Adrian Daub diese Analogie eben dargestellt hat.
Und trotzdem, und ich denke, das ist auch wichtig, sagt auch Adrian Daub, dass wir uns nicht verkaufen lassen sollten, dass wir ohnmächtig sind, dass wir uns auch als Menschen begreifen müssen, die etwas machen können, dass es Hoffnung gibt und geben muss.
Und das fand ich sehr tröstlich und auch ermutigend, dass er sagt, es ist nicht so, dass wir das von einem Tag auf den anderen lösen können, so wie wir das manchmal eben auch in unseren Fantasien haben. System Change, not Climate Change, dass wir gewissermaßen den Schalter umdrehen können, sondern dass das ein historischer Prozess ist, der eben irgendwo mal beginnt und dann geht es weiter. Also manchmal auch in unserer Verzweiflung und auch in unserem Gefühl, es muss sich jetzt alles ändern, steckt er dann auch wieder so etwas wie dieser Solutionismus, den Adrian Daub ja kritisiert. Aber ja, die Diskussion ist lanciert und ich finde die spannend.
Ja, und auch die Debatte um Arm und Reich, um die soziale Frage, die nun in der Klimadiskussion endlich angegangen werden muss, und zwar durchaus mit einem geschärften Blick für die Ungleichheiten, welche die Reichen auf dieser Welt produzieren. Nicht ohne Grund provozierte Jeff Bezos in dieser Bemerkung eine intensive Diskussion.
I want to thank every Amazon employee and every Amazon customer. Because you guys paid for all of this.
Bezos sold Amazon stock to fund Blue Origin. But Amazon has been criticized for underpaying workers and fighting against unions.
This was your dream.
Als er sich nach geglückter Landung bei den Arbeiterinnen und Arbeitern von Amazon bedankte, bei denen, die mit einem Mindestlohn, überwachten Pinkelpausen, strengsten Arbeitsplänen seinen Reichtum beförderten.
Ja, was hat Jeff Bezos hier gemacht? Vielleicht immer noch geflasht von seinem Flug in den Weltraum. Er hat sich bedankt bei denen, die seinen Reichtum ermöglicht haben. Da habe ich mich gefragt, was wäre denn, wenn auch die CEOs von Nestle, von Novartis, von Shell und anderen, wenn sich die Superreichen mal immer wieder explizit beim Rest der Weltbevölkerung bedanken würden, dass sie ihnen den exklusiven und auch klimaschädlichen Lebensstil ermöglichen und erlauben. Was wäre, wenn diese Ungleichheit mal in aller Deutlichkeit ausgesprochen würde, wenn sie gerade mit Blick auf die schwierige Lage im Energiebereich vielleicht in diesem Herbst und Winter diese Männer sich hinstellen würden und sagten, Leute, wir verstehen eure Sorgen, aber es sind echt nicht unsere. Unsere Yachten haben wir lange schon vollgetankt. Unsere Schwimmbäder heizen wir auch dann noch, wenn der Liter Diesel 10 Euro kostet. Was wäre, wenn Sie das alles so klar sagen würden, in the face all der Menschen?
Ja, die Debatte, die geht auf jeden Fall weiter. auch bei uns bei Treibhaus. Danke, dass ihr uns dabei unterstützt. Wir bedanken uns hier nochmals auch bei allen, die uns bisher unterstützt haben. Wir wissen das sehr zu schätzen.
Ja, und in der nächsten Ausgabe geht es um ein Thema, mit dem wir ständig konfrontiert werden. Eigentlich fast bei jedem Einkauf, bei jeder Reise, die wir buchen, bei jedem Bankgeschäft. Immer dann, wenn es heißt, dass das, was wir hier gerade konsumieren, kaufen, besonders grün und nachhaltig sei. Es geht um Greenwashing, nicht wahr, Céline?
Es geht um Greenwashing bei Treibhaus, der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab mit dem Interview von Johann Otten, mit der Mitarbeit von Lena Schubert, Samuel Schläfli, Alexandra Baumgartner, Anna Fiertz, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Céline Elber und Christoph Keller.
Treibhaus ist zu finden auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch, dort noch mit vielen Zusatzinformationen, Links und weiteren Texten. Wir sind zu finden auf Spotify, auf Audible, auf Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Facebook und per Mail an mail@treibhauspodcast.ch und natürlich auch auf Instagram.